SWR 2 zur Person.
Herzlich willkommen, mein Name ist Ines Pasch und Gast bei uns im Studio ist heute der Dirigent Antonello Manacorda, Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam und Gastdirigent bei vielen anderen Orchestern, unter anderem beim SWR Symphonieorchester. Hallo, guten Tag, Herr Manacorda.
Guten Tag.
Und hatten Sie denn heute schon irgendein starkes musikalisches Erlebnis?
Heute habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt. Ich bin diese Woche zu Hause und sehr beschäftigt mit sehr vielen, so ein großer Stapel Partituren.
Wir starten musikalisch mit einem Ihrer Lieblingskomponisten, mit Felix Mendelssohn. Ich nehme an, dass er einer Ihrer Lieblingskomponisten ist, denn
ja.
Sie haben alle seine Sinfonien eingespielt und dafür sind Sie überschwänglich gelobt worden, überhäuft mit Preisen. Mit ein paar Worten, wenn das geht, was lieben Sie an Mendelssohn?
Naja, Mendelssohn ist so ein Romantiker, sagt man immer, aber auch nicht, aber auch doch. Und es ist ein Komponist, was eine ganz besondere Sprache hat. Und ich finde, zu oft groß gespielt oder zu leicht gespielt. Es ist nicht so einfach, Mendelssohn zu interpretieren, finde ich. Und deswegen hat mich das total gereizt und ich habe gedacht, ich will mich damit beschäftigen. Und es ist einer von meinen Lieblingskomponisten, sagen wir so.
Der vierte Satz, Saltarello aus der italienischen Sinfonie von Felix Mendelssohn mit der Kammerakademie Potsdam unter Antonello Manacorda. Herr Manacorda, was an dieser Sinfonie ist für Sie italienisch?
Sehr viel. Also man merkt sehr stark die italienische Reise von Mendelssohn und seine Eindrücke. Und es ist interessant, was ihn angesprochen hat von Italien. In dem zweiten Satz finde ich so eine Art Majestät. Ästhetische Eingang in einer großen Kirche ist das. Und Saltarello ist natürlich als letzter Satz einer Sinfonie perfekt. So ein schneller Satz und so furioso sozusagen. Und ich sag's immer, dass es eine sehr dunkle Seite auch gibt. Also man denkt immer, Mendelssohn, Goethe, alle gehen nach Italien, Sonne, natürlich Zitronen und Orangen und so weiter. Aber doch, es gibt eine sehr dunkle Seite in diesem Satz besonders. Weil es eine Art Tanz im Wahn, sage ich immer. Und deswegen diese große Geschwindigkeit, das Amol auch in dem Satz. Und eine Art, ja, Wahn wirklich, wo man wirklich seine andere Dimension erreicht durch, ich stelle mir vor, nachts auf dem Feuer am Strand. Aber sehr betrunken, können wir so sagen zum Beispiel. Das wäre ein Weg, im Wahn zu kommen, um diese Tanz so zu spielen, wie ich mir das vorstelle.
Man hört es Ihnen nicht an mit Ihrem perfekten Deutsch. Sie sind Italiener. Klingt denn diese Sinfonie bei Ihnen besonders italienisch?
Nicht unbedingt. Man erkennt die Sachen, aber es ist deutsche Musik. Sicher.
Ihre Einspielungen der Sinfonien von Mendelssohn zusammen mit der Kammerakademie Potsdam hatten einen enormen Erfolg. Sie haben dafür unzählige Preise bekommen. Wie kamen Sie denn auf Mendelssohn? Wie hat sich bei Ihnen die Idee zu diesem Projekt entwickelt?
Es ist verbunden mit dem anderen Projekt. Wir haben mit Schubert angefangen. Vor Mendelssohn haben wir alle Schubert-Sinfonien aufgenommen, weil es noch nicht so viele Aufnahmen gab von Schubert-Sinfonien damals. Und es war eine erfolgreiche Geschichte und wir haben das sehr genossen. Und danach habe ich sehr spontan erkannt, dass auch von Mendelssohn nicht so viele Aufnahmen gab. Und natürlich, die Kammerakademie ist ein Kammerorchester. So, es gibt eine bestimmte Größe des Orchesters, was man bedienen muss. Und man kann nicht zu große Musik aufnehmen, sowieso spielen. Und Mendelssohn hat perfekt gepasst. Dann gab es auch diese interessante Arbeit, die wir machen konnten mit einem relativ kleinen Orchester. Symphonien, die normalerweise nur mit großen Symphonieorchester gespielt sind. Dazu haben wir eigentlich auch schon in Schubert alle Blechbläser mit alten Instrumenten besetzt. Mit Naturhörner, Naturtrompeten und kleine Posaunen. Und in der Zeit von Mendelssohn ist genau eine Zeit, wo diese Instrumente sich sehr entwickelt haben und eine große Entwicklung waren. Und deswegen war eigentlich klanglich sehr interessant für mich, diese Instrumenten zu entdecken. Und wir haben dann Klappentrompeten bauen lassen, die Nachmachung von Trompeten von der Zeit waren. Und ich muss sagen, die schottische zum Beispiel mit Naturhörner zu spielen, es ist ein Wunder. Es ist unglaublich schwer, aber der Klang, das rauskommt, es ist natürlich sehr, sehr, sehr besonders. Deswegen, es musste Mendelssohn sein damals.
Mendelssohn, der Freundliche, der vom Schicksal Verwöhnte, der Hochromantiker, der Hochgebildete, der Sensible, die zarte Seele. Welches Bild von Mendelssohn haben Sie?
Ja, alle, was Sie gesagt haben, passt. Die einzige Sache, wie ich vorher gesagt habe, man vermeidet immer sehr gerne eine dunkle Seite in ihm zu sehen. Und es ist wirklich eine Art Vermarkung, glaube ich. Dass man denkt, dass Mendelssohn so leicht der neue Mozart ist, weil er auch so jung komponiert hat und so jung gestorben ist. Und so sonnig sein sollte. Und ist es aber nicht. Seine melancholische Seite ist zum Beispiel eine Seite, die man nicht so gut kennt oder wovon man nicht so gut und so oft redet. Und das interessiert mich sehr.
Sie lieben natürlich alle Symphonien, die Sie aufgenommen haben von Mendelssohn, aber gibt es eine, die Ihnen besonders am Herzen liegt?
Ja, es ist eigentlich die schottische Symphonie, besonders weil ich sie früher nie gemocht habe. Ich dachte immer, dass es ein bisschen zu, ich schäme mich jetzt, das zu sagen, aber fast zu oberflächlich war in der Beschreibung von der Natur und Schottland. Dann habe ich in meinem Leben erstmal eine Tour in Schottland von den Highlands gemacht mit dem Kammerorchester, Scottish Chamber Orchestra. Sie machen jedes Jahr einen Tour in die Highlands und ich fand das unglaublich und das hat mich schon sehr geprägt. Und als wir gedacht haben, machen wir Mendelssohn, natürlich musste ich mich mit der Schottische beschäftigen und es ist so ein unglaubliches Stück und es hat so gut gepasst zu uns und ich bin sehr stolz auf diese Schottische.
Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz der Sinfonie Nummer 3, genannt die Schottische von Felix Mendelssohn mit der Kammerakademie Potsdam unter Antonello Manacorda. Herr Manacorda, Sie stammen aus Turin, Norditalien. Da denkt man an Fiat, an Fußball, an prächtige Barockbauten, an köstliche Küche vor allem. Wie kamen Sie zur Musik?
Ach ja, es ist in meiner Familie gewesen. Also es gibt keinen Musiker in meiner Familie, aber es war wie vor 200 Jahren Teil meiner Erziehung, Musik zu machen. So, ich musste, aber ich habe sehr genossen, ein bisschen Klavier lernen, ein bisschen Blockflöte und ein bisschen so. Und dann zu einem Cembalist als Klavierlehrer bin ich dann am Anfang gegangen. Und dann es hat sich so weiterentwickelt, dass ich mit meiner Mutter und meiner Großmutter, also von der Mutterseite eigentlich mehr, ich wurde eigentlich zu Konzerte gebracht. Wir hatten ein Abo für eine Kammermusikreihe in Turin, die sehr berühmt immer noch ist, wo ich, seitdem ich, weiß nicht, 3 Jahre alt war, jede Mittwochabend alle ganz große Musiker gehört haben. Wirklich von Menuhin damals zu Amadeus Quartett, Leonid Kogan, weiß nicht, also alle. Und das prägt ein Kind, auf jeden Fall, wenn musikalische Begabung da ist natürlich. Aber daher kam das, ja.
Und Sie haben dann Geige studiert erstmal?
Ich habe Klavier erstmal studiert. Mhm. Ich habe sehr lange erstmal Klavier gespielt und dann habe ich Geige entdeckt, weil ich in einem Konzert Beethoven-Violinkonzert gehört habe und ich dachte, ich muss das machen, ich will das haben. Und dann meine Mutter war so, oh Gott, er will jetzt Geige anfangen.
Naja, wie alt waren Sie da?
Ich glaube, ich war 4, 5 und sie hat gesagt, ja, lassen wir erstmal, jetzt erstmal vergiss es, also weiter mit Klavier und so. Und dann irgendwann habe ich eine Geige als Geburtstagsgeschenk bekommen. Wirklich 2 Jahre später oder 3 Jahre später, also viel später, wo ich dann fast das vergessen hatte. Und dann dachte ich, oh, es ist jetzt hier so eine Geige und so. Und dann habe ich einfach nur angefangen mit der Geige und weniger Klavier. So Diminuendo bei Klavier und Crescendo bei Geige.
Sie waren sehr erfolgreich. Sie haben dann richtig Karriere gemacht. Sie sind Konzertmeister gewesen im Mahler Chamber Orchestra unter Claudio Abbado. Wie kamen Sie dann zum Dirigieren?
Es ist eine natürliche Entwicklung gewesen, weil, also erstmal, ein Konzertmeister ist nicht ein Geiger, sage ich immer. Natürlich muss man Geige spielen, aber man braucht bestimmte Eigenschaften, um guten Konzertmeister zu sein. Und erstmal, natürlich ist eine Führungsposition schon. Und das entwickelte in meine Ohren damals nicht nur natürlich führen wollen, um die Leute mitzunehmen, aber auch zuhören. Und das zusammen zu kombinieren. Und ich war Konzertmeister in dem Jugendorchester von Claudio Abbado vorher, das Gustav Mahler Jugendorchester. Und ich habe das Mahler Chamber Orchestra gegründet. Und eine Orchestergründung ist auch was anderes als ein Probespiel zu spielen und in ein Orchester reinzukommen als Konzertmeister. Man beschäftigt sich mit sehr vielen Themen, die wirklich dann sehr nützlich sind jetzt als Dirigent für mich. Und ich war, wie gesagt, wirklich nie ein Geiger. Natürlich habe ich versucht, die Geige so gut wie möglich zu spielen und zu beherrschen, aber für mich war die Musik viel wichtiger als das Instrument. Also ich war nie so ein Geiger, der so sich mit Violinkonzerten in jeder Pause der Probe sich beschäftigt und laute Tschaikowski- und Paganini-Konzerte überall spielt, in jeder Toilette, was noch frei ist, in der Pause. Also so war ich nicht. Und ich habe einfach nur sehr genossen, mit anderen Musikern zusammenzuspielen. Und irgendwann dachte ich, dass ich meine Grenzen mit dem Instrument erreicht hatte und ich wollte aber weiter dadurch dirigieren.
Und was hat Herr Abbado gesagt dazu, dass Sie ein Dirigent werden wollen?
Oh Gott, der war sehr skeptisch. Erstmal, ich muss sagen, der war traurig, weil wir sehr viel zusammen getan haben in den Jahren. Wir haben auch Luzern Festival Orchestra noch zusammen gegründet. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe aber nur in Luzern, weil das war nur Sommerprojekt. Und das dachte ich, schaffe ich noch. Und nach 1 Jahr, 2 Jahre habe ich gedacht, nee, ich schaffe es auch nicht, weil um die Geige zu spielen, muss man sich wirklich sehr üben. Und es ist fast sportlich wichtig, dass man die Finger bewegt dafür. Und ich hatte wirklich nicht so viel Zeit, so viel zu üben, um in meiner Meinung gut genug zu sein, neben Kolja Blacher und Natalia Gutmann und Sabine Meyer zu sitzen in Luzern, um eine Mahler-Symphonie zu spielen. Dann bin ich zu ihnen gegangen und ich habe gesagt, sorry, aber ich glaube, ich muss hier auch weg. Und das war für ihn sehr komisch, weil eigentlich in der Zeit die ganze Welt wollte in Luzern spielen. Also alle europäische mindestens Musiker wollten in diesem Orchester spielen, weil sein Traumort ist immer noch zu spielen. Es ist so eine Art Jugendorchester von Profis, die im Sommer sich treffen und nur für die Musik da sind. Und es ist fantastisch. Und es war komisch, dass jemand eigentlich weg davon gehen wollte. Und ich habe gesagt, sorry, es ist aber mein Leben. Und ich glaube, dass ich ein besserer Dirigent sein werde, als jetzt Geiger bin und geschafft habe. So, ich glaube, ich muss meinen Weg gehen.
Seit 2010 leiten Sie jetzt mit enormem Erfolg die Kammerakademie Potsdam. Mendelssohn ist ja jetzt der eine Komponist, den man inzwischen mit Ihrem Namen verbindet, Hermann Akkorda. Franz Schubert, haben wir schon gesagt, der andere. Auch dessen Sinfonien haben Sie komplett eingespielt. Auch hochgelobte Aufnahmen. Viele Musiker entdecken Schubert ja übers Klavier oder über das Lied. Sie als Geiger, wie haben Sie den Weg zu Schubert gefunden?
Ja, durch Kammermusik natürlich. Ich habe wahrscheinlich seine ganze Kammermusik gespielt damals in der Schule und immer wieder. Und ich fand es immer einen auch missverstandenen Komponist. Vielleicht als Italiener. Man denkt immer, ja, Schubert ganz toll, aber die Sinfonien, ja. Ja, natürlich die große C-Dur und dann die Unvollendete, ja. Weil man verbindet immer gerne etwas anderes mit seinen Werken. Und alle anderen Sinfonien sind genauso toll und kannte man viel weniger. Wenn man wirklich dann dramaturgisch ein Sinfoniekonzertprogramm zusammensetzt und Schubert in dem Programm ist, man kann alle Komponisten von alle Zeiten mit Schubert komponieren. Das ist so ganz ein bisschen plakativ gedacht jetzt. Mhm, aber doch. Weil seine Sprache ist verbunden mit der Vergangenheit sehr und seine Sprache hat so viel bedeutet für die Zukunft von Mahler, Bruckner und so. Aber wirklich Kurtag, Aribert Reimann, heute, also der hat auch Schubert-Bearbeitungen gemacht und so. Also alle schulden etwas an Schubert, glaube ich, in seiner Vergangenheit und danach.
Der dritte Satz war das aus der vierten Sinfonie in C-Moll von Franz Schubert. Er spielte die Kammerakademie Potsdam unter Antonello Manacorda, heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Herr Manacorda, seit 2010 sind Sie jetzt Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam, feiern mit ihr zusammen ungeheure Erfolge. Wie hat das Orchester sich denn entwickelt oder verändert in diesen gemeinsamen Jahren?
Ja, das Orchester hat sicher sich entwickelt mit diesen Aufnahmen, die wir jetzt gespielt haben. Wir haben zusammen, muss ich sagen, mit dem Orchester immer versucht, neue Sprachen kennenzulernen. Und so verschiedene Sprachen, Dialekten oder Sprachen von den verschiedenen Komponisten und Zeiten. Und das ist eigentlich, was am meisten mich interessiert in meiner Arbeit generell. Und es ist aber nur so tief möglich mit einem Ensemble, mit dem man so lange arbeiten kann.
Wie geht man als Chefdirigent eigentlich um mit Musikern, mit Musikerinnen, die nicht mehr die volle Leistung bringen können oder wollen? Das ist ja nicht nur eine künstlerische Frage, sondern auch eine menschliche. Wie löst man sowas?
Sehr. Ich kenne das sehr, sehr gut aus meiner Arbeit schon mit Mahler Chamber damals, aus der Arbeit sogar im Jugendorchester gab es. Und man kennt das ein bisschen weniger, wenn man gastiert, weil man hat nicht so viel Zeit, alle Aspekte eines Ensembles kennenzulernen in 3-4 Tage. Aber es ist normal. Es ist eine normale Gruppendynamik, das sich ergibt. Und ich glaube, muss man sofort darüber reden. Und das mache ich. Und das mache ich so direkt wie möglich. Und die Musiker sind sehr involviert in dem Ganzen eigentlich, was passiert und entschieden wird und so weiter. Und dann, ich rufe eine Versammlung und sage, wir müssen reden. Es gibt das und das, das könnte problematisch werden, das ist gefährlich oder vielleicht irre ich mich. Lass uns reden, bitte. Und ich sage sehr, sehr oft, dass eine Beziehung zwischen einem Chefdirigenten und einem Orchester ist wie eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Es ist natürlich ein komplexerer Mensch, das Orchester, weil es sind sehr viele Leute drin. Aber es ist so wie eine Ehe oder eine Beziehung. Und genauso, ich sag auch immer, eine Beziehung muss gepflegt sein. Sonst, wenn es einfach nur normal angenommen ist, irgendwann ist die Langeweile da oder der Alltag wird einfach normal wahrgenommen. Und in jeder Beziehung zwischen Menschen finde ich, dass nichts normal angenommen sein darf. Und genauso in einem Orchester. Und dann, ich gehe an die Probleme ran und lass uns da eine Lösung finden, bitte, zusammen.
Sie sind ja ausgebildeter Geiger und waren eine Weile Konzertmeister in einem Orchester. Merkt man Ihrer Probenarbeit an, dass Sie wissen, wie es sich anfühlt, in einem Orchester zu sitzen?
Ich glaube schon, weil ich versuche zu achten sehr auf die Energie, die im Orchester steht. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es nichts bringt, zu proben, wenn der richtige Energie nicht da ist. Und deswegen, ich bin dann ein Energiemanager in einer Probe, nicht nur ein Partitur und Dirigent und alles zusammen, aber es ist wirklich eine Frage, wie die Energie steht und wie viel man schafft. Ich habe auch einen sehr großen Respekt für die Musiker. Ich sage immer, Entschuldigung, wenn ihr nicht da seid, dann bin ich auch nicht da. Also ich kann meine Hände bewegen, solange ich will, aber jemand muss spielen und wir sind hier zusammen. Natürlich, es gibt Hierarchien immer in den Proben und Konzerten und ein Dirigent muss da sein, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, die sonst niemand treffen würde. Aber ich bin, dieser Satz ist jetzt vielleicht sogar zu viel besprochen von mir, aber ich bin ein Musiker mit anderen Musikern da.
Können Sie sich noch erinnern, was Sie an Dirigenten immer am meisten gestört hat, als Sie im Orchester waren?
Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich sage immer, dass ich eigentlich am meisten von schlechten Dirigenten gelernt habe, als von guten Dirigenten gelernt habe. Und was mich gestört hat, es ist zusammenfassbar in dieser Beschreibung, es gibt Dirigenten, die Musik dirigieren. Es gibt Dirigenten, die Musiker dirigieren. Und ein guter Dirigent sollte beides machen. Die Musiker dirigieren, also einen Einsatz geben, weil die Musiker das brauchen, um zu spielen. Und die Musik dirigieren, also wo diese Phrase geht und was man mit diesem Stück sagen möchte. Dann wirklich intellektuell gesprochen. Und oft aber ich erlebt ganz tolle Musiker, die aber dann technisch nicht fähig waren, zu dirigieren und einen Einsatz zu einem Musiker zu geben. Und ja, ganz tolle Musik, aber ich brauche einen Einsatz hier oder da. Ne? Also das ist sehr wichtig. Oder andersrum, also Dirigenten, die so präzis und so klar dirigieren konnten, aber mir nichts gesagt haben. Die sind beide Sachen sehr störend. Und das sage ich auch immer zu jungen Dirigenten, die zu mir kommen und fragen, na, worauf soll ich achten? Und ich sage immer, ja, wenn du eine Partitur öffnest, entscheide erstmal, wo die Musiker dich brauchen. Und dann kannst du deine, wo die Musik dich braucht, finden. Und das kommt hoffentlich, wenn du eine Begabung hast, auch in der Aufführungen und in den Proben, meistens in der Aufführungen. Aber sehr wichtig ist eigentlich, diese zwei Sachen auseinanderzusetzen, also zu unterscheiden und beide zu bedienen.
Kann man denn eigentlich als Chefdirigent ein Orchester wirklich nach seinen Vorstellungen formen, also jetzt rein musikalisch betrachtet, oder ist das eine Illusion?
Es ist nicht nur nicht eine Illusion, aber es ist auch kein Ziel. Weil wenn wir zurück zur Beziehung gehen, es wäre so, wie ich meinen Partner in meiner Ehe einfach nur so formen möchte, wie ich will. Und es ist nicht so. Und es ist eine Zusammenarbeit und Zusammenwachsen mit Kompromisse und Freude und Streiten und alles Mögliche, was dazugehört. Aber es ist immer eine gemeinsame Arbeit. So, es gibt nicht einen Dirigent, der ein Orchester formt. Oder ja, vielleicht gibt es auch, aber das bin ich nicht.
Sie wollen das gar nicht.
Ich will, dass wir zusammen machen.
Potsdam liegt gerade mal 10 Kilometer entfernt von der Kulturmetropole Berlin. Wie gehen Sie um mit diesem Goliath um die Ecke oder ist das gar keine Bedrohung für Sie?
Nee, überhaupt nicht. Berlin ist eine große Möglichkeit. Also ich lebe in Berlin seit 20 Jahren, weil das ist eigentlich die wichtigste Kulturmetropole der Welt, finde ich im Moment. Und man genießt das nur. Und muss man sagen, es ist aber auch so busy und so voll hier in Berlin, dass es sehr schön ist, nach Potsdam zu fahren von zu Hause, wo eigentlich die Ruhe da ist, dass wir arbeiten können. Also wenn man in der Philharmonie hier in Berlin sitzt, probt und dann in der Pause in der Kantine sitzt, man trifft 80% der Musiker der Welt, die irgendwie in Berlin sind für auch irgendwelche Grund und in Potsdam nicht. Und dann können wir sehr, sehr gut in Potsdam ruhig arbeiten, ohne, naja, Distractions, wie sagt man auf Deutsch, und dann in Berlin auch oft überhaupt eigentlich Konzerte spielen.
Was haben Sie für ein Probengebäude in Potsdam?
Wir haben einen sehr schönen Saal, was ein Jahr älter ist als das Orchester, das Nikolai-Saal im Zentrum. Ist ein Saal, das eigentlich perfekt für uns ist, so ungefähr 800 Plätze. Für ein Kammerorchester ist perfekt und das ist unser Saal dort und wir haben Proberäume dort und unser Büro ist da. Es ist idyllisch, es ist eigentlich perfekt für ein Kammerorchester.
Was haben Sie für ein Publikum? Also kommen da hauptsächlich Potsdamer oder kommen auch Berliner, die endlich mal ein richtig gutes Kammerorchester hören wollen?
Ja, es war lustig, weil gerade von ein paar Tage war ich dann am Gendarmenmarkt in einem Café und ich hatte 2 Tage vor ein Konzert, also unser erstes Sinfoniekonzert diese Saison. Und ich sitze da in einem Café und plötzlich kommt eine Kundin in dem Café rein und bevor sie reingeht, sie dreht sich nach links und sieht mich und guckt mich ganz überrascht an und ich dachte, ich kenne diese Frau nicht, aber vielleicht doch, ich weiß nicht. Also wir haben so uns 10 Sekunden so gegenseitig und sie sagt, ich war in ihrem Konzert und sie sind hier in Berlin. Ich sage, ja, ich lebe in Berlin. Ja, aber ich war im Konzert. Wir sind Berliner, die seit 8 Jahren immer für die Konzerte der Kammerakademie nach Potsdam fahren, extra. Und das hat mich so, ja, gut getan. Weil natürlich, es gibt sehr viel Publikum, die, also meistens sind Potsdamer natürlich und es ist ein sehr kultiviertes auch Publikum in Potsdam und Potsdam ist eine relativ reiche Stadt auch und sehr viele Berliner sind sogar nach Potsdam gezogen, weil es so schön ist auch und nicht so weit natürlich. Insofern, wir haben ein sehr breites Spektrum vom Publikum, glaube ich.
Klarinettistin Sharon Kamm war das mit I Got Rhythm von George Gershwin, begleitet von der Kammerakademie Potsdam unter Antonello Manacorda. Das ist jetzt total fetzige Musik, Herr Manacorda, lebt vom Rhythmus, vom Drive, vom Tempo. Aber gerade Tempo ist ja auch eine sehr diffizile Angelegenheit in der Musik. Wie finden Sie immer das richtige Tempo?
Ich weiß es nicht und es ist sicher nicht das Richtige. Ich finde mein Tempo oder unser Tempo immer. Also dieses Konzert war sehr, sehr lustig und ganz toll mit Sharon. Sie hat so toll gespielt und weil wir Copland Klarinettenkonzert gespielt haben, weil sehr Jazz geprägt ist, dachten wir, machen wir dann doch eine Zugabe, die noch peppiger ist als das Konzert. Und jetzt haben wir das hier gehört. Aber ja, also Tempo ist wirklich eine große Frage. Wir könnten ja eine 3-stündige Sendung machen damit, ohne wahrscheinlich eine Antwort zu finden. Aber es ist natürlich von sehr verschiedenen Faktoren beeinflusst. Wetter, Laune, Zeit, Krankheit oder Müdigkeit oder Euphorie. Und wir haben oft, und das habe ich dann vorher auch schon gesagt, oft zu wenig Information von den Komponisten. Oder es ist sehr unterschiedlich natürlich in der Musikgeschichte, aber es ist so wichtig, dass wir Musiker und Dirigenten auch vor allem sehr sich mit den Quellen beschäftigen. Natürlich Urtext und aber alles, was drumherum steht und Briefe und Sachen und alles, was dann uns vielleicht ein bisschen mehr sagen kann, wie damals es gewollt war von dem Komponist. Und man schätzt nur, muss ich sagen. Aber ich bin sehr, sehr oft kritisiert für Tempo gewesen in meinem Leben. Sehr oft in Opern, wenn ich dann Mozart-Opern aufführe und ich habe sehr, sehr viel Mozart-Opern aufgeführt. Es wird sehr oft, vor allem in Italien, wo dann die Barock-Spezialisten ein bisschen später angekommen sind als in Deutschland oder Holland und England, dann dachten sie immer so, der macht das so schnell immer die ganze Zeit. Sie können fast nicht singen, weil in Italien das Bel Canto ist aussingen und sowas. Und es ist kein Theater, aber Mozart ist Theater, Sprechtheater fast. Gesungene Sprechtheater ist da Ponte. Und das war immer ein Thema, Tempo.
Also Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Es gibt ja Dirigenten, die es lieben, in alten Quellen zu forschen, an Archiven zu wühlen und so Urtexteausgaben zu dechiffrieren. Und es gibt eben solche, die sich auf ihre Intuition verlassen. Welcher Typ von Dirigenten?
Idealerweise eine Kombination von beide. Also diese Beschäftigung mit den Quellen, es ist, wie gesagt, wirklich die einzige Rettung oft. Aber die Intuition, es ist extrem wichtig. Ich habe das erfahren in Schubert-Aufnahmen und Aufführungen sowieso, wo ich dann manche Intuitionen hatte, wie man eine Sache spielen sollte oder ein bestimmter Ritardanto plötzlich da haben möchte. Und ich weiß nicht, woher das ich habe. Fast so, wie ich dann vorher in einem anderen Leben das erlebt hätte, wo ich denke, das ist für mich ganz deutlich so. Das geht sicher in diese Richtung. Aber ich glaube, es ist das Ergebnis von einer musikalischen Intuition und Begabung, meine eigene, verbunden mit Arbeit an den Quellen von Schubert und seine Zeit und seine Sprache und was es bedeutet und die Lieder und das Gesungene von ihm und das Instrumentale. Es ist immer am besten eine Kombination von beiden. Damals, als wir Mahler Chamber gegründet haben, ich habe dann im ersten Jahr das erste Mal mit einem Barockspezialist gearbeitet und endlich, ich war so froh, dass Trevor Pinnock zu uns gekommen ist. Und dann kommt Trevor, für mich wie ein Gott, der Pionier der Barockmusik damals und so. Und ich dachte, endlich bekomme ich so viele Antworten. Überhaupt keine Antwort bekommen von ihm. Also auf alle Fragen, die ich immer stellte, sagte er, ja, das war so oder vielleicht so oder in Mannheim war aber so, aber dann in Augsburg war so und dann in London war aber total so und so, was möchtest du eigentlich machen? Es gibt so viele Faktoren, so man muss sehr offen bleiben.
Und man muss viel anhören wahrscheinlich, oder?
Viel anhören, absolut. Und offen bleiben. Aber auch diese Bücher, die man liest die ganze Zeit über, wie man die Querflöte damals, also Quanz Buch zum Beispiel, oder die Bibel, für mich ist dann Leopold Mozart, die Violinschule für die Klassikzeit. Man liest diese Bücher und man merkt, dass es eigentlich überhaupt kein Dogmatismus drin ist von der Zeit. Und warum müssen wir heute dann dogmatisch sein?
Die Sopranistin Lisa Larsson mit dem Lied La Captive von Hector Berlioz mit Het Gelders Orchester unter Antonello Manacorda. Hector Berlioz hat das Lied in Rom geschrieben, Herr Manacorda. 2 Jahre durfte er dort verbringen, nachdem er den Prix de Rome gewonnen hatte, war aber ziemlich entsetzt über die Zustände in Italien. Also alles im Niedergang, meinte er, die Kultur, das Geistesleben, das soziale Miteinander. Jetzt die Frage an Sie natürlich, Sie als gebürtiger Italiener, wie sehen Sie Ihre Heimat? Also können Sie sich sehr vorstellen, kritisch, heute als Kulturschaffender dort zu sein?
Nein, leider nicht. Ich bin geflohen, ehrlich. Ich bin vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen, weil man hier das richtige Terrain hat, um die Kunst zu entwickeln. Also meine Kunst, die Musik sowieso, aber auch Theater und Kunst generell. Und Italien ist schwieriger und schwieriger geworden. Als ich hierher kam, es war die Anfang vom Ende, ehrlich gesagt. Also jetzt werde ich vielleicht ein bisschen zu politisch, aber das war der Anfang von Berlusconi-Zeit damals, wo kulturell eine Art Massifizierung angefangen ist und leider sehr viele Probleme beigebracht hat. Und ich bin nicht so unglücklich, hierher gekommen zu sein, muss ich sagen.
Aber es ist sicherlich auch eine ganze Menge noch an Ihnen typisch italienisch?
Ich liebe Essen, ich liebe Kochen natürlich. Und ich weiß nicht, Italien ist, wo sehr, sehr viel Kultur sich entwickelt hat. Es ist eine Brücke von der griechischen Kultur im ganzen Europa gewesen durch den Römern. Und das fühle ich sehr. Aber ich mag keine Grenzen. Ich mache keine Klischees. Und ich sage oft, ich möchte ein Europäer sein und nicht ein Italiener. Und bin ich auch. Also ich habe französische Wurzel. Ich bin zweisprachig groß geworden. Ich habe Geiger in Holland studiert mit Hermann Krebes. Ich habe dann jetzt Dirigieren in Finnland entdecken können und lebe in Deutschland. Also ich bin der perfekte Beispiel von einem europäischen Mensch.
Wie war das in Finnland, Sie als Südeuropäer?
Sehr interessant als Italiener, dann wenn wir Klischee sprechen doch wollen. Aber nee, Finnland war sehr interessant. Vor allem mein Lehrer Jorma Panula, aber alle anderen Leute auch, so wenig sprechen, so wenig sagen. Und mein Lehrer sagte wirklich ein Wort jede halbe Stunde. Aber dafür so intensiv und so auf den Punkt, würde ich gerne sagen. Und dann, was mich sehr beeindruckt hat, was leider in Italien nicht ist, diese Verbindung zur Natur. Also man kennt das, wenn man die Sibelius-Musik hört, wie wichtig die Natur ist, für die Leute in Finnland. Und die Verbindung mit der Natur ist sichtbar in der Stadt und es ist ganz großartig. Felsen, die in Gebäude reingebaut sind, weil sie da sind, oder Bäume. Und die Natur ist extrem wichtig. Und das war eine Lehre für mich.
Sie sprechen so fantastisch Deutsch, aber haben Sie auch ein bisschen Finnisch gelernt?
Um Gottes Willen, nein. Finnisch ist unmöglich. Nein. Nur ein paar Schimpfworte von meinem Lehrer kenne ich, aber ich werde sie jetzt nicht sagen.
Und Sie haben es eben schon angesprochen, würden Sie auch sagen, dass man Sibelius zum Beispiel jetzt ganz anders dirigieren kann, wenn man mal in Finnland war?
Ja, sicher. Ich habe gerade Sibelius wirklich entdeckt in Finnland. Ich bin überzeugt, dass man entweder eine unglaubliche Begabung hat, aber man kann das nicht erkennen in Sibelius, wenn man nicht diese Landschaft, diese ganz horizontale Landschaft mit Seen und Wäldern ohne Bergen, die so ewig lang geht, mit diesem blauen Licht im Winter, wo dann keine Sonne gibt, der Schnee also reflektiert dieses komisches Licht tagsüber, aber es gibt eine Art Melancholie verbunden mit einer unglaubliche Kraft der Natur, die trotz Kälte und kein Licht und so weiter sich entwickelt und durchmacht. Und es ist interessant für uns, sehr aktuell heutzutage mit natürlich Klimawandel und diese ganz großen Themen, die uns alle beschäftigen, dass wir eigentlich sehr, sehr klein sind im Vergleich zur Natur.
Wir hören Sie jetzt mit Claude Debussy, mit dem zweiten Satz aus La Mer, das Spiel der Wellen heißt er. Und Debussy hat das auch sehr genau beschrieben. Er meinte damit, wie die Wellen spielend ans Festland laufen und wieder in den Weiten verschwinden. Wie setzt man solche Vorgaben um, Herr Manacorda? Also mit Bildern vor dem inneren Auge oder eher mit einem scharfen Blick in die Partitur? Wie machen Sie sowas?
Also ich habe einen scharfen Blick in die Partitur sowieso, aber ich finde, dass Musik ist tatsächlich sehr, sehr, sehr oft theatralisch. Es ist eigentlich besser gesagt entweder theatralisch oder architektonisch. So, man beschreibt eine große Architektur. Man kann an Haydn-Symphonien denken, an Sonatenform oder an Bruckner-Symphonien, große Kathedralen aus Glas, möchte ich sagen, und nicht Stein. Oder Landschaften, haben wir dann die schottische gehört, oder Theater. Und Situationen und Menschen. Und deswegen, natürlich, man kennt diese Programmmusik aus dem 19. Jahrhundert, wo dann die Tondichtungen einen Titel hatten und wo eine deutliche Beschreibung von irgendwas ist, so wie La Mer hier und die Wellen in dem Fall. Aber es gibt das immer in jeder Musik, weil die Musik, es ist eine Sprache, wie alle anderen Sprachen, die eigentlich nur versucht, die Welt nicht zu beherrschen, aber darzustellen. Und die Partitur von Debussy in dem Fall, es ist eine sehr deutliche Partitur, wo er sehr deutlich schreibt, was er hören möchte. Gott sei Dank, dass man sehr gute Einweisungen von dem Komponist bekommt. Und wenn man das folgt, das kommt wie ein sehr scharfes Foto von der Welle.
Das ist ja auch mehr als einfach nur Stimmungsmalerei. Also das ist ja auch perfekt aufgebaut, ja, und ganz genial absolut strukturiert. Da muss man wahrscheinlich auch wirklich immer wieder gucken in die Partitur, was hat er ganz genau gemeint. Ne?
Ja, weil es gibt natürlich sehr viele Ecken, dass man nicht anders machen könnte, wenn man selber die Wellen beschreiben möchte. Und deswegen die Treue an Debussy ist immer noch, zurück zum Text, wie wir vorher gesagt haben, sehr, sehr wichtig für mich. Und diese leichte Tempoänderungen in diesem Stück sind so extrem wichtig, um die Energie zu beherrschen, die natürlich vom Meer kommt, von der Natur. Das ist alles sehr, sehr gut geschrieben und muss man eigentlich sich wirklich immer wieder damit beschäftigen.
Thank you.
Je de Vague, der zweite Satz aus La Mer von Claude Debussy mit Het Gelders Orchester unter Antonello Manacorda. Auch bei diesem Orchester sind Sie Chefdirigent, Herr Manacorda. Es hat seinen Sitz im niederländischen Arnheim. Was ist das für ein Orchester? Erzählen Sie uns was drüber.
Also ich bin jetzt eigentlich tatsächlich nicht mehr Chefdirigent dort seit anderthalb Jahren. Ich war 7 Jahre dort und war sehr, sehr schön, eine sehr schöne Zeit. Und ich könnte nur wiederholen, was ich dann über Potsdam gesagt habe. Meine Arbeit war genau das Gleiche. Also die Art zu arbeiten mit denen, obwohl ein Sinfonieorchester ist groß und nicht GmbH und so weiter. So, also sie besitzen das Orchester nicht, die Musiker. Aber wir haben gemeinsam geschafft, eine unglaubliche Kraft, menschliche Kraft aus diesem Orchester zu entwickeln, weil ich habe das Orchester genommen, als eine große finanzielle Krise gab und das Kulturministerium Hollands sehr viele Reduzierungen gemacht hat von den Finanzierungen und die Finanzierungen für das Gelders Orchester um 40% reduziert wurde. Also extrem viel, sehr, sehr viel. Fast die Hälfte als das Geld, das man bekam ein Jahr davor, plötzlich war nicht da. Und das musste man dann eine Lösung finden fürs Orchester, natürlich für die Musiker, die dann einfach nur deinen Job hatten und plötzlich 40% weniger verdient haben, aber ihre Wohnungen weiterzahlen mussten und so weiter. Und das Menschliche in das Musikalische hat sehr, sehr viel gebracht und wir haben wahnsinnig stark zusammengekämpft und gearbeitet in diesen Jahren. So weit, dass wir überzeugt haben, dass die Stadt Arnheim einen neuen Saal zu bauen, was fantastisch ist, unglaublich schnell gebaut, mit Eröffnungskonzerttermin sogar 2 Monate vorher als geplant, weil es schon fertig war. Also ein Wunder. Aber vor allem einen Saal gebaut, nachdem man so viel gestrichen hatte vom Geld. Und da, ich bin sehr stolz, ja.
Für Sie stehen bewegte Zeiten an in dieser Saison, Herr Manacorda. Sie werden im November an der New Yorker Met dirigieren, Mozarts Hochzeit des Figaro. Wie ist es dazu gekommen? Haben die einfach bei Ihnen angerufen plötzlich? Oder haben
ich habe parallel zu meiner Arbeit in Potsdam und meiner Arbeit als Gastdirigentin Sinfonieorchester, ich habe auch parallel eine eigenartige Opernkarriere, würde ich sagen. Aber ich liebe Mozart und ich habe eigentlich das Glück gehabt, meistens Meisterwerke zu dirigieren in der Opernrepertoire. Und ich schätze Mozart über alles. Und ich habe sehr, sehr viel Mozart dirigiert und die Leute haben das anscheinend gemocht, sonst würde ich nicht gefragt. Und dann muss ich dann aber Mozart in der Met dirigieren, wo als so ein großes Haus, das wird sicher eine Herausforderung sein. Das wird sicher nicht so einfach sein.
Aber es ist der Traum aller Träume, oder? An der Met?
Also wenn ich ehrlich sein darf, nein.
Warum?
Was mich interessiert in meinem Job ist eigentlich mit immer besseren Leute zu arbeiten und nicht, wo man arbeitet. Und natürlich, also es ist interessant, dass Sie das fragen, weil so viele sagen, ja, es ist gut, du gehst jetzt an der Met. Und ich denke, ja, aber ich denke, ja, also meistens mich interessiert, ob die Musiker gut sind, ob die Inszenierung interessant ist und die Sänger gut sind. Dann sind wir in der Met, ja, okay, vielen Dank. Es ist nicht Koketterie, es ist wirklich, es ist kein Ziel, besser gesagt, sozusagen, ja.
Sopranistin Elizabeth Watts mit der Arie der Servilia aus dem zweiten Akt der Oper La Clemenza di Tito von Wolfgang Amadeus Mozart. Antonello Manacorda dirigierte die Kammerakademie Potsdam. Herr Manacorda, Sie sind in ganz Europa unterwegs, stehen vor den wichtigen Orchestern auf den großen Bühnen. Wie viel nehmen Sie denn da wahr von dem, was um Sie herum passiert, also im Publikum? Also wie sehr unterscheidet sich die Stimmung im Saal? Gibt es da nationale Unterschiede?
Ja, es ist interessant immer natürlich. Also ich sage immer, dass das Publikum sich sehr, sehr oft unterschätzt, weil das Ganze existiert nur als Dreieck mit Komponist, Musiker und Zuhörer. Und es ist für mich wirklich eine totale andere Ebene, wenn das Publikum da ist. Ich arbeite natürlich sehr gerne, probe sehr gerne, sehr ausführlich. Können wir wochenlang proben. Aber in dem Moment, wo jemand zuhört, ändert sich alles. Sehr, sehr, sehr viel. Weil, was wir zu sagen haben, wird zugehört. Und das Publikum, obwohl sie nicht spielen oder nichts sagen, nur klatschen am Ende als Dankbarkeit oder buhen. Aber während, man spürt total, was die Leute bekommen von uns und ob für sie was bedeutet und die Konzentration tiefer wird, die Lust. Es ist unglaublich toll. Also ich sage immer, ich bin wirklich zwischen zwei ganz große Energiequellen. Die Musik, die Partituren, die Musiker vor mir, aber das Publikum hinter mir auch.
Ja eben, das ist immer hinter Ihnen, aber trotzdem ja, kann man das wahrnehmen.
Total, total, total von Schultern und so. Und naja, man sagt, dass die Luft in einem Saal ganz besonders wird, wenn es wirklich alles stimmt, sozusagen.
Und dann die Orchester, also ich meine, man tritt dahin, dann gerade wenn es ein fremdes Orchester ist, sitzen einem 60, 70, 80 fremde Menschen gegenüber, die erwartungsvoll sind oder skeptisch auch, manchmal auch gelangweilt. Wie gehen Sie da vor? Was ist Ihre Strategie?
Es ist die Schwierigkeit meiner Arbeit. Mein Job hat diese große Schwierigkeit, eine große psychologische Belastung, diese Verantwortung zu nehmen für eine Menge Leute, die nicht unbedingt die ganze Zeit alles will, wie du willst. Also vor allem die gleich Lust hat drauf. Es ist manchmal extrem schwierig, extrem schwierig. Ich kann nur mit Ehrlichkeit rangehen. Und das kenne ich von Claudio Abbado damals, wenn man sich transparent zeigt, und auch die Fehler, die man macht, sag Entschuldigung, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Und wenn man ehrlich rangeht, man gewinnt schon sehr viel, nicht das Ganze, aber schon sehr, sehr viel, glaube ich, mit Leuten. Weil die Leute vor dir sehen, dass sie eine ehrliche Person haben und dann automatisch werden sie ehrlicher als sonst. Aber es gibt sehr viele Fälle in meinem, sehr viele Beispiele in meinem Leben, wo das nicht gereicht natürlich hat und wo dann sehr viel Frust, es gibt sehr verschiedene Gründe, weil Musiker nicht Lust drauf haben und auch manchmal einfach nur nicht den gleichen Geschmack. Und die denken, dass ich nicht gut bin oder das mögen sie nicht, was ich mache. Und dann muss man nicht mögen, natürlich. Und dann, man findet sich. Aber interessanterweise, es ist alles, was wir jetzt besprochen haben, passiert immer in den Proben natürlich. Und man, da, es gibt so Machtspiele und man entdeckt sich und man, so wie zwei Hunde, man
belauert sich.
Ja, so ein bisschen so. Im Konzert darf man nicht mehr sprechen, ich auch nicht, niemand spricht und die Kraft dieser Musik bringt so viel mehr zusammen. Auch wenn dann so große Konflikte davor gab, in den 2, 3, 4 Tage Proben, in einem Konzert löst sich schon sehr, sehr viel auch da. So, ich muss immer denken, okay, jetzt, heute ist denn dieser Probentag und es ist schwierig wegen das, okay, aber morgen kannst du vielleicht das probieren und nicht vergessen, dass im Konzert es gibt dann das große Moment von uns allen zusammen. Ich habe nie erlebt, dass ich weg aus einer Probe gegangen bin, weil ich das nicht ausgehalten habe. Aber ich bin sicher schon im Hotelzimmer weinend gewesen, weil es sehr, sehr schwierig die Arbeit war in manchen Orten. Wahrscheinlich bin ich auch sehr sensibel, aber ich behalte meine Sensibilität, weil ich glaube, das hilft auch mir sehr, Musik zu machen. Und dann muss ich damit umgehen und muss ich dann einfach nur einen Weg finden mit den Musikern.
Der Cellist Maximilian Hornung mit dem zweiten Satz aus dem Cellokonzert von Varya Asarashvili. Mit dabei die Kammerakademie Potsdam unter Antonello Manacorda. Wie ist es eigentlich mit dem Körperlichen beim Dirigieren, also mit dieser physischen Präsenz? Wie wichtig ist die? Und braucht man sie, um musikalische Ideen zu vermitteln?
Sei jetzt sicher. Es ist sehr aktuell für mich das Problem, weil ich dann gerade sehr unter Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und Schulternprobleme leide, weil es ist eigentlich eine sehr körperliche Arbeit, was ich mache. Und ich ärgere mich, weil eigentlich in meinem Job das Ziel ist, sehr viel sagen zu können mit wahnsinnig wenig Bewegung. Und ich glaube, das erreicht man dann, wenn man älter wird, erreicht man das, also man entwickelt das sozusagen, weil man kennt auch dann junge Energie in junge Dirigenten, die viel zu viel sogar zeigen und machen. Als ich mit Abbado gearbeitet habe in seine letzten 15 Jahre seines Lebens, und dann war er so sparsam, aber so deutlich, oder Haitink habe ich sehr viel mit ihm gemacht, Boulez, genau, also diese viele alte Dirigenten habe ich erlebt als Konzertmeister und mit so wenig so viel gesagt, und das wäre mein Ziel, aber ich muss eigentlich mir auch Zeit lassen dafür.
Wir hören jetzt Ich bin der Welt abhanden gekommen von Gustav Mahler, also der hat in Ihrem Leben auch eine sehr starke Bedeutung. Gerade hier in dieser Rückwärtsvertonung mit dieser grandiosen Stille und diesem tiefen Ernst, wie nähern Sie sich dieser Musik, also was ist Ihnen wichtig, wenn Sie das dirigieren?
Es ist so wie bei Schubert in Mahler. Das Wichtige ist die Verbindung zwischen Zentrum der Erde und was auch immer da oben ist im Himmel. Es ist auch bei Bach so, aber bei Schubert und Mahler extrem, wo der Mensch ist in dem Universum, aber mit den Füßen auf der Erde. So, es ist die Verbindung zwischen die Kraft der Natur, Hörner sehr oft, Englischhorn in dem Fall, ganz interessant, sehr waldnah. Und aber das Spirituelle, egal woran man glaubt, Gott oder egal was, aber das Spirituelle überhaupt. Und das ist, was sehr, sehr wichtig ist in Mahler und Schubert auch. Und in Mahler, es ist extrem gefährlich, weil es kann sehr leicht in dem Kitschigen rangehen. Und ich glaube, eine tolle Malerinterpretation ist nicht eine nüchterne Interpretation oder nicht eine kitschige, aber genau an der Grenze, wo man immer an der Grenze zu Kitsch ist eigentlich fast und aber nicht kippt rein in dem Kitsch. Aber man muss eigentlich extrem sein in Maler, in seine Ausdrücke. Aber das ist dieses Lied, also wenn ich dieses Lied dirigiere, ich kann immer nicht mehr sprechen nach Ich bin dabei abhanden gekommen, muss ich dann wirklich dann im Stille sein. Und letztes Mal haben wir das, dann am Ende haben wir auch wirklich dann 10 Sekunden Stille nach dem Lied. Und das hat mit dieser Energie im Saal zu tun.
Thank you.
Ich bin der Welt abhanden gekommen aus den Rückertliedern von Gustav Mahler. Die Altistin Anna Larsson wurde begleitet vom HR-Sinfonieorchester unter Antonello Manacorda. Im nächsten Frühjahr, Herr Manacorda, werden Sie auch das SWR-Sinfonieorchester dirigieren. Sie kennen sich bereits, Sie waren schon mal da. Wie hat das Orchester auf Sie gewirkt?
Ah, ich habe eine sehr schöne Woche gehabt letztes Mal. Es war kurz nach der Fusion, wo ich dachte, Gott, es kann sicher nicht einfach sein. Also es ist nicht einfach, zwei Orchester zu fusionieren. Das ist kein Geheimnis. Also es ist natürlich ein schwieriger Prozess, menschlich, musikalisch, überhaupt sehr schwierig. Und wir haben so ein schöne 4 Tage zusammen gehabt. Aber alle diese Spannungen, die natürlich da waren bei Anfang dieser Fusion, die waren auf der Bühne überhaupt nicht zu spüren. Wir haben so toll zusammen musiziert. Wir haben so ein tolles Konzert gehabt, das mir sehr, sehr viel Hoffnung gegeben hat für die Stadt, für diese Fusion, für dieses neue Orchester, für diese tolle Energie, die da stehen kann. Ja, so, ich freue mich total, zurückzukommen. Und es ist nicht das letzte Mal. Haben wir schon andere Sachen auch schon weiter geplant mit dem Orchester. Und ich muss sagen, vielleicht auch die Fusion ist ein Teil davon, ich weiß es nicht. Aber es ist ein Orchester, was so repertoiremäßig und dramaturgisch so offen ist. Und ich habe ein ganz tolles Programm nächstes Mal, also wenn ich komme. Und ich bin sehr dankbar, weil nicht alle Orchester der Welt so offen sind.
Ja, Sie werden dirigieren Debussy La Mer zum
auch,
Beispiel.
Ja.
Und Les Nuits d'été von...
Les Nuits d'été von Berlioz, Mendelssohn auch. Ich glaube, es ist Sommernachtstraum-Ouvertüre in dem Fall. Und dann Illes, ein neues Stück auch. Also es ist ein sehr vielfältiges Programm. Und alle Stücke, die ich sehr, sehr mag. Ja, freue mich.
Der zweite Satz war das aus der Sinfonie in H-Moll genannt, die Unvollendete von Franz Schubert. Antonello Manacorda leitete das SWR-Symphonieorchester. Was ist denn für Sie eigentlich der größte Unterschied, Herr Manacorda, zwischen Proben und Konzert?
Ja, ich habe es ein bisschen schon gesagt, dass jemand zuhört. Ich habe so viele Jahre unter Claudio Abbado gespielt und jedes Konzert mit ihm war eine Erfahrung. Eine unbeschreibliche Erfahrung. Egal die Spannungen in den Proben, egal ob die Proben gut gelaufen ist, mittelmäßig war oder sehr intensiv war, aber das Konzert war immer eine unglaubliche Erfahrung, weil es ist eine Zauberei, ein Konzert. Ganz einfach. Wir spielen auf Instrumente, Holz meistens, aber ja, Metall, Holz, Noten, die da gedruckt sind, weil ein Komponist in seinem Kopf irgendwas schreiben musste, um das zu beschreiben. Und es ergibt sich wieder als Energie tatsächlich. Also die Musik, also die Töne und die Noten sind dann wirklich nur Energie. So, und das zu bedienen ist sehr, sehr wichtig im Konzert. Und es geht nicht um richtig sein, keine Fehler machen im Konzert. Es ist eine Erfahrung für uns alle. Für der Komponist, der schon gestorben ist, ist immer noch eine Erfahrung, glaube ich, dass seine Musik gespielt ist und eine Bedeutung hat für die Musiker natürlich und fürs Publikum, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr, sehr, sehr wichtig. Sie sind genauso wichtig wie ich. Auch Leute, die vielleicht nicht so eine musikalische Ausbildung haben, aber die sind da als Nachklangkörper für was ich mache. So, ich mag nicht, dass die Leute sich scheuen, ins Konzert zu gehen, weil ich brauche sie, um meinen Job zu machen.
Woher beziehen Sie denn eigentlich Ihre Energie für diesen wahnsinnig anstrengenden Job?
Wissen Sie, wenn ich ein Konzert dirigiere, ich sage immer am Ende, ich bin leer und voll gleichzeitig. Ich bin leer, weil ich so viel Energie brauche, alles zu beherrschen und diese Kräfte und diese Konflikte und die Musik und blablabla. Aber die Energie, die ich von der Musik bekomme, es ist so viel mehr. So, ich bin total süchtig. Es ist einfach eine Droge und ich gebe viel und bekomme doppelt so viel.
Und kein Yoga, Joggen und solche Dinge auch?
Ja, natürlich. Eine Balance braucht man immer trotzdem, natürlich. Aber es gibt keine Kraft, die so groß ist wie die Musik für mich.
Und haben Sie denn Momente in Ihrem Alltag, in denen die Musik auch mal keine Rolle spielt?
Nee. Ach. Nee, leider sage ich, weil manchmal nachts ist problematisch, aber ich habe immer einen Soundtrack in meinem Kopf. Und ich habe immer irgendwas, ich habe eine Beethoven-Klaviersonate im Kopf, weil ich die gehört habe und dann es geht nicht weg. Und dann habe ich es im Kopf, wenn wir sprechen, habe ich immer Musik im Kopf. Und es kann problematisch sein. Deswegen dann Joggen oder Schwimmen oder sowas hilft manchmal, einen kleinen Abstand versuchen zu haben. Aber
schon so ein bisschen besessen, ne,
oder? Besessen, ja, ja. Also Süchtigkeit, Droge. Ja.
Der Schluss, die Apotheose aus dem Ballett Mamerloi von Maurice Ravel mit Het Gelders Orkest, dirigiert hat Antonello Manacorda. Und er, der Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam, war heute auch zu Gast in SWR 2 zur Person. Sie können, wenn Sie mögen, die Sendung in einer Online-Fassung auf unserer Homepage unter swr2.de nochmal nachhören. Ebenfalls zu hören ist sie in unserer SWR 2 App. Hier im Programm von SWR 2 geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Magazin Lesenswert. Dort erwartet Sie Anja Höfer mit neuen Büchern aus Norwegen, dem Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.